Hallo und herzlich willkommen. Wir haben schon über Temperaturen gesprochen. Wir haben auch schon über Finnland gesprochen. Aber über Genveränderungen und Lappland? Ich glaube, das haben wir noch nicht getan. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du warst in Lappland und ich erwarte, dass du mir jetzt die Geschichte erzählst, dass deine Gene sich spontan verändert haben. Du bist mutiert.
Ja, klar. Erstens, ja, ich war in Lappland und zweitens, es war toll und drittens, die finnische Eisenbahn ist sehr viel schrecklicher als die deutsche Eisenbahn.
Aha.
Aber schön war es trotzdem.
Okay. Und bist du jetzt mutiert oder nicht? Ich meine, wobei, du weißt es ja wahrscheinlich gar nicht. Wenn man spontan mutiert, kriegt man es ja nicht mit, es sei denn, es wächst einem ein dritter Arm.
Naja, sagen wir mal so. Doch, die Antwort ist ja. Es gibt ein paar sehr lustige Beobachtungen, sagen wir mal. Also wir können gleich nochmal über Kälte reden und wie sich Kälte anfühlt. Aber wenn du gleich mit den... Wenn du gleich in die Gene willst, dann gehen wir halt gleich in die Gene.
Sagen wir mal so, du bist ja der Arzt. Und das Gehirn in diesem Podcast. Wenn du meinst, wir sollen erst über Kälte sprechen.
Nein, lass uns ruhig in die Gene gehen. Ich finde das okay.
Dann machen wir das so.
Also es war insofern einfach interessant, als dass es wirklich ein spannendes Erlebnis war, richtige Kälte zu erleben.
Also ich habe mit Leuten gesprochen, die viele Monate direkt am Nordpol gewesen sind. Die haben mir auch von Kälte erzählt. Interessanterweise, das war diese Mission von dem Polarforscher Markus Rex. Die haben sich ja ein Jahr sozusagen mit ihrem großen Forschungsschiff im Eis einschließen lassen. Ja, und konnten dann mal sozusagen ein Jahr Klima und Klimaveränderungen am Pol beobachten. Und die haben zum Beispiel gesagt, es muss schon viel kälter sein als bei uns, damit es sich kalt anfühlt, weil es eben so eine schön trockene Kälte ist am Nordpol. Jetzt war ich noch nicht in Lappland.
Moment, genau das ist auch meine Erfahrung. Wir hatten eine Temperatur von bis zu minus 26 Grad. Das hört sich jetzt für einen Berliner, hört sich das ja schon sehr drastisch an.
Ja.
Aber selbst für einen Ruhrgebietler ist das kalt.
Also sagen wir mal so, mein Bambus aus den Bergen Chinas ist winterhart bis minus 27 Grad. Also in Lappland hätte ich mir angefangen, Sorgen zu machen.
Genau. So, und wir haben vorher natürlich dem Urlaub entgegengezittert und haben dann immer die Wettervorhersage geguckt. Und das war natürlich ganz faszinierend. Wir waren in Südfinnland und sind dann mit dem Zug und dann wieder zurück von dort nach Lappland gefahren. Und in Lappland waren eben die Temperaturen minus 20 bis minus 26 Grad. Das hört sich unglaublich dramatisch an. Das Lustige ist aber genau so, es war windstill dort und es war trocken. Mhm. Und dadurch fühlt es sich nicht so an, dass man gleich tot umfallen würde. Mhm. Es ist schon so, also du solltest schon Handschuhe anhaben und du solltest auch eine Kopfbedeckung aufhaben, sonst wird es nach ganz kurzer Zeit empfindlich frisch.
Und du solltest wahrscheinlich auch richtig gutes Schuhwerk und richtig warme Socken haben, oder?
Korrekt.
Ja. Und wahrscheinlich auch etwas über der Nase, oder? Weil das ist ja auch
Die Nase war in meinem Fall frei. Aber das war interessant, dass es sich gar nicht so schrecklich anfühlte. Mhm. Der kälteste Moment in diesem Urlaub war interessanterweise eben nicht Lappland bei minus 26 Grad, sondern Helsinki bei minus 5.
Helsinki liegt an der Küste, oder? Ich war noch nie da.
Ja, natürlich. Helsinki liegt an der Küste. Und dann passierten zwei Dinge. Wir sind nur kurz von der Unterkunft zum Flughafen, um da ein Mietauto zu holen. Mhm. Also es war ein ganz kurzer Weg dann in die S-Bahn. Mhm. Und dann sind wir kurz durch eine Häuserschlucht. Und da ich ein übermäßig intelligentes Kerlchen bin, hatte ich gedacht, Kopfbedeckung brauche ich für die paar Meter nicht. Und dann sind wir durch eine Häuserschlucht und dort kam uns also wirklich Wind entgegen. Massiver Wind, also kein Sturm, aber es war sehr windig und es war eben auch kalt und es war eben feucht. Und das war der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, mir fällt mein Gesicht aus dem Gesicht. Das war so empfindlich kalt. Das war wirklich ganz richtig fies. Und die trockene, windstille Kälte in Lappland war viel moderater, viel schöner, viel spektakulärer. Du konntest keine Schneeballschlacht machen, weil der Schnee so trocken war, dass du ihn nicht zum Schneeball formen konntest.
So Staubschnee, wo es nicht klebt.
Sozusagen. So Staubschnee, so doofer Staubschnee, mit dem du nichts machen kannst.
Fotos, du kannst es hochwerfen und dann tolle Fotos machen.
Ja, und du kannst die Bäume bewundern, in denen der Staubschnee sich verfangen hat, weil die Bäume alle voll durchgezuckert waren. Also von oben bis unten weiß, in dichtestem Schnee. Ganz fantastisch. Und die Kälte war erstaunlich erträglich.
Aber nur, wenn man gut angezogen war, richtig?
Nur, wenn man gut angezogen war. Mhm. Was ja nicht heißt, sobald Feuchtigkeit ins Spiel kommt, wird es dann wieder lustig. Du schwitzt immer ein wenig.
Weil du so doll angezogen bist?
Nee, du schwitzt. Du hast ja Flüssigkeit auf der Haut.
Ja.
Ein wenig. Okay. Und in den Haaren. Und dann war es wirklich so, dass man bei uns an den Haaren die Haare, die aus der Mütze rausguckten, beziehungsweise die Wimpern und die Augenbrauen, die waren dann wirklich mit Eis überzogen. Mhm. Fühlte sich nicht kalt an, sah aber unglaublich spektakulär aus. Mhm. Ich hatte also nicht nur graue Haare, sondern ich hatte auch graue Wimpern und graue Augenbrauen. Sieht aus der Nähe wirklich lustig aus.
Mein Vater hat eine Zeit in Sibirien verbracht, bei auch minus 20 Grad und kälter. Und der hat immer erzählt, und ich habe das immer für eine Räuberpistole gehalten, aber vielleicht kann ich dich da jetzt danach fragen. Der hat immer erzählt, wenn man dort im Freien gepinkelt hat, dann wäre das gar nicht mehr flüssig am Boden angekommen, sondern wäre da schon Eis gewesen. Das ist Quatsch, ne?
Also, sagen wir mal so, ich habe ein Video im Netz gesehen. Also, die haben sozusagen Wasser in einer Art Bogen ausgeschüttet.
Ja, aus und dem das Fenster ist dann, in Sibirien, oder?
Und das habe ich dann, auch mal gesehen. Und ist dann in der Luft quasi stehen geblieben, ohne zu zerbrechen.
Ach so, nee, das kenne ich nicht. Ich habe das nur gesehen, dass jemand einen Eimer Wasser rausgibt und dann ist es auf einmal Schnee. Aber auch das habe ich für einen Special-Effekt gehalten.
Also ich weiß bei dem einen, bei diesem da mit einem Wasserstrahl irgendwas formen, was dann stehen bleibt. Ja. Oder beim Pinkeln, dass das dann gerade so stehen bleiben würde. Das ist Fake.
Ja.
Das kann man heute technisch sehr, sehr anspruchsvoll machen. Das ist Fake.
Und ja, mein Vater hat es ganz anspruchsvoll gemacht. Er hat es einfach erzählt. Damals gab es ja kein YouTube. Ich konnte ja nicht. Google auch nicht.
Es gab kein Google. Was war denn das für eine Zeit? Wie alt bist du eigentlich?
Primitiv.
Das ist ja
es gab kein Handy. Ja, ja.
Also jetzt wird es wirklich bizarr. Gleich erzählst du noch von Wählscheiben und ähnlichen bizarren Dingen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ja. Genau. Und ich glaube, dass diese Dinge Unsinn sind. Aber also ich habe es weder ausprobiert, noch kann ich es widerlegen.
Du warst nie im Wald pinkeln auf deinen Exkursionen? Das ist ja erstaunlich.
Nicht bei minus 26 Grad, ja, nein. Okay.
Weil du Angst hattest, du würdest dir was abfrieren, wenn du das
Moment, probierst? Moment, nein, ich hatte eine andere Angst. Also man darf sich ja jetzt Lappland, naja, sagen wir mal so. Also Lappland ist ja mehr oder weniger nicht besiedelt. Du kannst da also 100 Kilometer in eine Richtung gehen und wirst niemals einem Menschen begegnen. Mhm. So die Theorie. Es sei denn, du setzt dich in Rovaniemi, das ist die Stadt auf dem Polarkreis, in einen Bus und fährst in das Dorf des Weihnachtsmanns. Mhm. Das machen eigentlich alle.
Weil ja auch sonst da nichts los ist.
Moment, das ist der genialste PR-Gag, den man sich vorstellen kann. Die Finnen haben nicht den Weihnachtsmann erfunden, aber sein Dorf.
Ja.
Also es gibt kein Dokument, was besagt, dass der Weihnachtsmann dort nördlich von Rovaniemi lebt.
Ja.
Aber er tut es und wir haben ihn gesehen und wir haben ihn gesprochen und insofern ist das ja auch richtig.
Es gibt viele Dokumente und die sind alle von Finnland-Tourismus.
Und die sind alle echt.
Natürlich.
Wohlgemerkt, die sind alle echt. Das ist wie die Bestätigungsurkunde der Heiligen Drei Könige, die in einem Kloster direkt neben dem Kölner Dom geschrieben wurde, was auch kein Scherz ist. Wie gesagt, Lappland ist ein völlig leeres Land und da siehst du nie einen Menschen, es sei denn, du fährst in das Dorf des Weihnachtsmannes. Dort triffst du auf eine Menge von Japanern, Chinesen, Taiwanesen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Das kann ich mir vorstellen, weil irgendwoher muss das der billige Schrott, den der Weihnachtsmann bringt, herkommen. Den liefern die da.
Und da gibt es dann eine Postannahmestelle, da kannst du einen Brief aufgeben mit einem Poststempel und einer Briefmarke vom Weihnachtsmann an deine Lieben zu Hause. Da gibt es dort zwei Briefkästen. Der eine ist für Postzustellung und der zweite daneben ist für Postzustellung zu Weihnachten 2024.
Ah, das heißt, man gibt den Brief ab, aber dann kommt er erst zu Weihnachten
an. Ja, genau. Dann verschicken die den. Das ist der besondere Service, die lange Verschickzeit.
Sage mir, ist denn der Weihnachtsmann persönlich auch zugegen?
Natürlich.
Ah ja.
Ja. Du stehst in einer kurzen Schlange in dem Fall, die ist auch manchmal länger, aber die ist kurz und dann gehst du zum Weihnachtsmann und dann setzt du dich neben den Weihnachtsmann. Mhm. Dann unterhält er sich mit dir, er spricht Finnisch, er spricht Englisch, er spricht Deutsch und er konnte, ich glaube, das war's. Und dann habe ich meine, wir wussten ehrlich gesagt nicht genau, worüber wir uns mit ihm unterhalten sollten. Wir sind ja keine kleinen Kinder, die auf Geschenke spekulieren oder so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn auch auf Swahili frohe Weihnachten sagen könnte. Und dann, er hat uns auf Japanisch, Chinesisch, Swahili und noch zwei, drei anderen Sprachen in mehreren Sätzen frohe Weihnachten gewünscht und dass es uns gut gehen möge und Ähnliches. Das war schon beeindruckend.
Ich habe mal eine Frage. Hattest du dein Handy dabei?
Ja.
Hat es funktioniert? Hatte es Strom, auch in der Kälte?
Ja. Man hätte ihn nicht fotografieren dürfen, denn das ist das Geschäftskonzept. Also, da wird dann ein Foto von dir und dem Weihnachtsmann gemacht und das kannst du dann für 15 Euro oder sowas kaufen, schön eingebunden, wie auch immer. Mhm.
Eigentlich bist du ja extrem schlau und geschickt. Zum Beispiel hast du ganz großzügig gesagt, ich glaube in Minute 1 oder 2 dieser Folge, dass wir ja auch sofort gerne über die Gene sprechen können. Hast du geschafft, dass wir jetzt immer noch nicht über die Gene gesprochen haben?
Und dabei habe ich noch nicht erwähnt, dass du weltweit einen Brief an den Weihnachtsmann schicken kannst. Du musst nur darauf schreiben, an den Weihnachtsmann in Finnland. Mhm. Und dann kommt er da an. Und da haben sie eine Postverteilungsstelle, also so eine spielerische. Da sind dann Postfächer drin von 30, 40, 50 verschiedenen Ländern. Und da liegen dann tatsächlich Briefe aus dem Senegal oder Briefe aus Südkorea oder Briefe aus Bayern gar. Wie auch immer, jedenfalls liegen dann da solche Briefe in kleiner Zahl und die werden auch wirklich beantwortet.
Egal in welcher Sprache die geschrieben sind?
Es wird natürliche Grenzen geben, aber der Anspruch ist, dass du eine Antwort vom Weihnachtsmann bekommst. Das ist eigentlich schon wirklich, es war eine Mischung aus fürchterlich kitschig und dann schon wieder schön, zumal du in einer Landschaft unterwegs warst, die toll war.
Ich finde ja sowas super und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der Job des Weihnachtsmannes viel einfacher geworden ist, seit es sowas gibt wie Google Übersetzer und ChatGPT.
Musste er bei uns nicht benutzen, aber Deutsch ist für ihn auch keine exotische Sprache.
Nee, ich meinte jetzt auch für die Briefe, weißt du? Wenn dann Briefe kommen aus Papua-Neuguinea oder
keine Ahnung. Aber dann wird es natürlich wirklich lustig, weil dann lernst du in dem Laden des Weihnachtsmanns seine Weihnachtselfen kennen.
Ja.
Und eine der Elfen, die dort bedient, kam aus dem Ruhrgebiet. Eine ganz junge Frau. Mhm. Deren Familie hat sich irgendwann entschlossen, sie ziehen um aus dem Ruhrgebiet nach Lappland. Das ist natürlich dann schon ein Kontrast. Sie war noch relativ neu da und sie fand es sehr gut.
Ich nehme an, demnächst erscheint im Kölner Stadtanzeiger ein Porträt dieser Dame.
Nein, das schien mir, du wirst es nicht glauben, ich kenne den Begriff und manchmal beherzige ich ihn auch. Es schien mir übergriffig.
Ach so, okay. Ich dachte, also, du hast es schlechtweg vergessen. Aber lass uns doch zu den Genen zurückkehren, zu denen wir ja sofort gelangen wollten.
Ach ja, genau. Wir wollten ja, wie versprochen, sofort über die Gene sprechen. Das Interessante ist natürlich, da oben wohnten ursprünglich die Lappen.
Ja.
Also es waren nomadisierend, würde man, glaube ich, nicht sagen.
Also ich habe mal eine Doku gesehen. Ich glaube, sie waren Nomaden, die mit ihren Rentierherden durch die Gegend gezogen sind.
Okay.
So erinnere ich das.
Also da lebten wirklich Leute unter relativ einfachen Bedingungen und einer relativ harten Kälte natürlich ausgesetzt.
Ja.
Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das da oben schon, also die Kälte kann schon lebensbedrohlich werden, wenn du nicht gerade in einem Haus mit Sauna und Zentralheizung wohnst. Und aus dieser Zeit gibt es ganz erstaunliche Beobachtungen. Nein, nicht aus dieser Zeit. Es gibt heute erstaunliche Beobachtungen.
Über das, was in dieser Zeit passiert ist.
Passiert sein muss. Mhm. Nur ein Beispiel, also ein Versuch, ein netter Versuch. Also man nimmt 42 Probanden, alle männlich. Männer sind zu mehr Unsinn bereit als Frauen. Alle männlich, zwischen 18 und 40 Jahre alt. Und steckt sie in kaltes Wasser. Also wirklich in kaltes Wasser. Ich weiß nicht, ob in ein Eisloch, aber jedenfalls in kaltes Wasser. Mhm. Und zwar so lange, bis die Kerntemperatur, die bei uns normalerweise bei 36,6 Grad liegt, plus minus ganz wenig übrigens, ganz, ganz wenig, bis die Kerntemperatur auf 35,5 Grad liegt. Also wirklich, da ist dir schon sehr kalt. Mhm. Also wenn die Kerntemperatur so weit gesunken ist, ist dir sehr kalt. Mhm. Und jetzt stellt man fest, dass...
Ich friere leicht, mir ist schon vorher kalt.
Ja, mir ist schon bei dem Gedanken kalt. Okay. Und jetzt ist es so, dass die festgestellt haben, dass ein Teil dieser Probanden, ich weiß nicht wie viele, aber ein Teil dieser Probanden hält es besser aus. Also kurz gesagt, die bleiben länger im Wasser, bis sie diese Temperatur erreicht haben. Soweit so wenig überraschend. Also ist jetzt einfach so. Und dann haben sie etwas sehr Interessantes gemacht. Die These hatten sie ja vorher. Es gibt zwei Arten von Muskeln. Also es gibt viele verschiedene Arten von Muskeln, aber es gibt zwei grundsätzliche Arten von Skelettmuskeln, langsame und schnelle Muskeln.
Mhm, ja.
Die haben tatsächlich einen etwas anderen Aufbau. Mhm. Also wenn du schnelle Muskeln hast, dann kannst du in deinem Leben ein Sprinter werden, aber kein Marathonläufer. Mhm. Und umgekehrt Marathon, aber kein Sprinter.
Also alle haben beide Arten von Muskeln. Ne? Es geht darum, wovon man mehr hat, richtig?
Korrekt, ja, genau.
Okay.
Um den Anteil. Mhm. Und jetzt ist es so, es gibt eine Genmutation, die eben zu diesen langsamen Muskeln führt. Mhm. Und diese Genmutation haben ein Fünftel aller Menschen weltweit. Und diese Mutation führt dazu, dass sie sich tatsächlich in kaltem Wasser länger warm halten, ohne zu zittern.
Okay.
Das heißt also, diese Mutation hat einen enormen Vorteil, wenn du in diesen Breiten wohnst. Und tatsächlich gibt es diese Mutation oben in Finnland sehr viel häufiger als in afrikanischen Gegenden auf dem Äquator oder wo auch immer. Mhm. Mhm. Also es gibt diese Zusammenhänge. Wir können sie überhaupt nicht erklären, aber sie machen Sinn.
Aber es gibt die Mutation am Äquator und nicht von Leuten, die dahin gereist sind. Ist das richtig?
Ja, es gibt diese Mutation.
Okay, interessant.
Es gibt noch eine andere Mutation, das bekannte Gen TRPM8. Klar, ne?
Und da gibt es, natürlich.
Genau. Dieses Gen ist beteiligt oder regelt die Temperatursensoren, die zentralen Temperatursensoren. Und jetzt gibt es dort zwei Varianten. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass 90% der Finnen haben diese eine Variante.
Ja.
Und 5% der Nigerianer.
Okay.
Das ist doch zum Schreien, oder nicht? Und man weiß nicht, was diese Mutationen oder diese Varianten, das ist ja, also was jetzt Original und was Mutation ist, weiß ich gar nicht. Aber man weiß nicht, was diese Varianten machen. Aber man weiß, dass eine Variante sozusagen fast alle Leute in Finnland tragen und die andere Variante fast alle Leute in Nigeria. Und jetzt kommt noch eine Pointe. Genau diese Variante, die die Leute in Finnland tragen, ist der genetische Hauptrisikofaktor für Migräne. Warum es den Zusammenhang gibt, ist völlig unklar.
Also dir wird nicht kalt, aber du kriegst Kopfschmerzen. Das kann man so, ist es. Festhalten.
Genau. Wow. Dir wird wahrscheinlich nicht so schnell kalt. Irgendwas jedenfalls nützt es dir, denn die Migräne selber ist ja kein Selektionsvorteil in Finnland.
Nee.
Aber die Kälteresistenz oder die andere Kälteregelung, Temperaturregelung, die ist es dann schon. Und diese Zusammenhänge gibt es und die sind so, also manchmal gibt es ja, was weiß ich, dann gibt es 55% hier und 45% da. Aber in diesem Fall eben 90% der Finnen haben diese Variante und 5% der Nigerianer. Das finde ich bemerkenswert.
Das ist total bemerkenswert, auf jeden Fall. Das ist spannend, aber man weiß jetzt nicht genau, ob das ein Kältegen ist.
Nein, man weiß, dass es ein Gen ist, was in der Kälteregulation, der Wärmeregulation beteiligt ist.
Okay,
das aber
wie
man.
Und was und wo, das
wie und was und wo, keine Ahnung. Und worin jetzt genau der Vorteil besteht, weiß man auch nicht.
Aber man weiß sozusagen nicht genau, was man weiß. Man weiß nur, dass man irgendwie ein bisschen was weiß.
Nee, man weiß, dass man ein Gen beobachtet hat, was ganz erkennbar im Norden einen Riesenvorteil bietet.
Ja.
Und den Nachteil der sehr häufigen Migräneattacke offensichtlich kompensiert.
Sehr interessant. Weißt du, ob du dieses Gen hast? Hast du deine Gene mal untersuchen lassen?
Naja, es gibt ja die Möglichkeit, im Netz einen Gentest zu bestellen und dann einzuschicken.
Ja,
also 23andMe und all diese Dinge.
Aha. Und tatest du es schon?
Nee, ich tat es nicht. Tatest du es?
Nee.
Warum tatest du es denn nicht?
Weil ich ein bisschen weiß, wie diese Gene funktionieren. Es ist nämlich nicht so, dass man weiß, irgendwie dieses Gen ist jemand, der, was weiß ich, Vorfahren hat aus so und so, sondern die untersuchen Leute, von denen sie wissen, woher sie kommen und gucken dann, was für Gene die haben. Zum Teil jedenfalls. Und dann ist es also, je mehr Leute da mitmachen, umso genauer wird die Vorhersage. Das heißt, eigentlich finanziert man deren Geschäftsmodell und liefert ihnen auch noch die Daten. Also das ist zumindest was ich gehört habe. Das ist das eine. Und das andere ist, aber das heißt nicht, dass ich es nicht mache, aber ich habe es früher mal ein bisschen doof gefunden, weil in den USA kann man sich ja bestimmte Gensequenzen patentieren lassen. Und ich bin dann manchmal so ein komischer Mensch, dass ich denke, stell dir mal vor, bei mir entdecken sie ein Gen, was total gut ist gegen Krebs oder so.
Ja.
Und dann haben die das patentiert. Und ich würde doch aber dieses Gen gerne der Menschheit, der Allgemeinheit schenken wollen. Weißt du? So, das habe ich mal gedacht, als diese Sachen neu waren.
So, und ich habe noch den Gedanken gehabt, also ich gebe ja extrem viel Informationen frei durch einen solchen Gentest. Weil in meinem Gen ist ja mehr oder weniger...
genetische.
In der Tat. Das kann ich ja verantworten für mich selber.
Ja.
Aber ich gebe ja ehrlich gesagt die Informationen auch für meinen Bruder frei.
Zum Teil, ja.
Ja, zum Teil. Und
Stimmt.
Und das kann ja sogar kriminologische Konsequenzen haben. Also,
ach so, das heißt, dein Bruder könnte dann gar keine Verbrechen mehr begehen.
Naja, er ist nicht mehr so frei in seiner Verbrechensgeschichte, wie er jetzt ist, bevor ich das gemacht habe.
Das stimmt, das ist schon sehr rücksichtsvoll von dir.
Nein, aber ein bisschen bin ich tatsächlich unsicher.
Ich jetzt auch, vor allem deinem Bruder gegenüber.
Jo. Wahrscheinlich taugen die Tests ja viel weniger, als sie versprechen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass auf meinen Genen geschrieben steht, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich eine Demenz bekomme und einen Herzinfarkt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ich zum Ausrasten neige und was auch immer.
Mhm.
Und in diese Zukunft hineinzuschauen, die ich ja zum Teil beeinflussen kann, aber zum Teil eben auch nicht, in diese Zukunft hineinzuschauen, würde mein Leben natürlich sehr stark verändern. Und darüber möchte ich, weiß ich nicht. Da ist es schon charmant, ein paar Dinge nicht zu wissen. Also, wenn man uns anbieten würde, man würde uns unseren präzisen Todestag mitteilen.
Ja.
Dann glaube ich, würden fast alle Leute das ablehnen, oder?
Also ich weiß nicht, ob fast alle Leute das ablehnen würden, aber ich würde es auf jeden Fall ablehnen.
Also wenn ich wüsste, es sind noch 30 Jahre, dann würde ich es gerne wissen.
Nee.
Weil
in 30 Jahren, weißt du?
Weißt du es immer noch, ja, ja.
Ja, ja, das ist ein großes Problem. Also, nein, ganz schlecht. Nein, ich möchte das nicht wissen. Also, wenn ich was dran ändern könnte, dann würde ich es gerne wissen wollen.
Ja.
Wenn man sagt, pass auf, 30 Jahre, aber wenn du jetzt ab morgen nur noch Gemüse isst, dann 50 Jahre. Das würde ich gerne wissen wollen. Aber einfach zu sagen, nur dann stirbst du, das würde mir nicht gefallen.
Nee, würde mir auch nicht gefallen. Und insofern ist dieser Test, dieser Gentest, wenn er denn wirklich gut wäre, ist ja so ein bisschen die kleine Version davon.
Ach nee, du kriegst nichts über deine Sterblichkeit gesagt. Und übrigens...
Moment, natürlich kriegst du was darüber gesagt.
Inwiefern?
Ja, schon. Nein, du kriegst einfach Risikoprofile, du kriegst Wahrscheinlichkeiten.
Dazu wollte ich dir gerade was sagen. Und zwar habe ich mal einen tollen Artikel gelesen von einem Computerwissenschaftler, der diesen Test gemacht hat. Und dann hat er eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gehabt für irgendeine bestimmte Krankheit und so weiter. Und dann hat er aber die gesamten Daten, die es in diesen Genpool-Tests und so weiter gibt, analysiert und hat herausgefunden, dass sie einfach schlichtweg eine falsche Korrelation mathematisch abgebildet haben. Und dass das Risiko weit geringer war, als sie es ihm mitgeteilt haben. Also da kann man immer noch sagen, das wissen sie gar nicht so. Aber sie könnten dir eben sagen, dass du 2% Navajo-Blut in dir hast.
Ja, Moment, das wäre ja schön. Das würde mich ja freuen. Dieser Teil würde mich ja freuen.
Ja.
Wobei, von wegen Sterbedatum, ich hatte mal einen geschmacklosen Gedanken für einen Vortrag. Also man könnte ja theoretisch in einem Vortrag, stell dir Folgendes vor, bist du abergläubisch? Natürlich nicht.
Ich? Klar bin ich abergläubisch.
Ja, jedenfalls, die allermeisten Leute behaupten von sich, sie seien es ausdrücklich nicht. Ich stelle mir jetzt also vor, du hast da 200 Leute sitzen, sind sie abergläubisch? Nein. Dann lassen sie uns bitte Folgendes tun. Sie haben ja alle einen Zettel auf ihrem Platz gefunden. Und sie tragen jetzt alle auf ihrem Zettel ihr Geburtsdatum ein, ihr echtes, wirkliches Geburtsdatum. Wir sammeln das nicht ein, das behalten sie. Also keine Angst, schreiben sie es ganz ehrlich drauf. Okay, und jetzt schreiben sie bitte ihr Sterbedatum drauf. Und jetzt werden wahrscheinlich zwei Dinge passieren. Es läuft allen möglichen Leuten eiskalt den Rücken runter. Und jetzt könnte man ja theoretisch, weil man weiß, dass es keinerlei Bedeutung hat. Es ist völlig unbedeutend, was du da drauf schreibst. Die Zyniker, die mutigen Zyniker, die wirklich nicht abergläubisch sind, die könnten ja zum Beispiel den morgigen Tag draufschreiben. Aber ich glaube, dass der allergrößte Teil ein Datum draufschreibt, was ganz weit weg von der Gegenwart ist, weil sie irgendwie trotzdem das Gefühl haben, ach, am Ende wirkt sich das doch aus.
Das würde ich eiskalt machen. Also ich würde dann zum Beispiel draufschreiben, den, keine Ahnung, 27. Februar 2385. Das wäre das zum Beispiel so ein schönes Datum.
Ja, aber das ist ja doof. Ich möchte von dir ein potenziell...
Ich darf doch mein Wunschdatum schreiben. Du bist doch nicht abergläubisch.
Nein, du sollst nicht dein Wunschdatum schreiben. Also, du sollst ein Datum schreiben. Ein realistisches, wenn es irgendwie geht.
Ich habe einfach ganz viel Vertrauen in die Medizin, Magnus.
Also, ist schon klar. Natürlich, 2900 irgendwas. Ich habe einfach Vertrauen in die Medizin. Ja, ja. Hoffentlich hat die Medizin auch so viel Vertrauen in dich.
Ja, das hoffe ich auch.
Naja, und wenn ich darf, würde ich noch eine Sache hinzufügen. Also ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass unser Körper sozusagen eine Zieltemperatur oder eine Solltemperatur vielmehr, eine Solltemperatur von 36,6 Grad hat.
Das ist wahr.
Und das ist eigentlich ein sehr teurer Luxus, sich eine so präzise Temperatur vorzunehmen und bei der Abweichung von einem halben Grad sofort anzufangen zu schwitzen oder zu zittern, weil das ja unfassbar viel Energie kostet. Viel schöner wäre es ja, wie bei wechselwarmen Tieren, also einfach so ein bisschen entspannt in die Kälte zu gehen und man muss ja dann nicht einfrieren, aber wie auch immer. Also es ist sehr teuer. Interessant ist die Tatsache, dass sich diese Solltemperatur durch Verhalten verändern lässt. Interessant ist, dass wir... Wenn im Gehirn, also in dem Thermostat, dort im Gehirn, wenn die Temperatur um ein halbes Grad abgesunken ist, dann fangen wir an zu zittern. Dann versucht der Körper alles, um diese Temperatur wieder herzustellen. Aber es gibt tatsächlich nomadisierende Völker, die einfach außerhalb übernachten und die sehr kalten Temperaturen ausgesetzt sind. Die zittern auch. Die setzen sich auch mal ein Feuer. Aber die zittern erst sehr viel später. Also bei denen kann die Kerntemperatur tatsächlich einen Grad runtergehen, bevor sie anfangen zu zittern. Und das spart natürlich unfassbar viel Energie.
Haben die da irgendwelche Nachteile dadurch oder nur Vorteile?
Eigentlich nur Vorteile, weil sie Energie sparen. Nun könnte man ja bei uns sagen, die wir alle zu dick sind, für uns wäre es von Vorteil, viel Energie zu verbrauchen. Aber das ist in der normalen Natur natürlich traditionell nicht der Fall gewesen. Und das kann man angeblich sogar trainieren. Das heißt, es wäre spannend, diesen Versuch einfach mal zu vergleichen, ob Leute, also wirklich Lappen, die in Lappland wohnen oder gar nomadisierend, ja, die gibt es ja in der Form jetzt nicht mehr, aber Leute, die sich eben wirklich ganz viel kalten Temperaturen aussetzen, auch über längeren Zeitraum, also nicht einmal kurz raus, sondern dann eben auch über Nacht in kühlen Temperaturen sind, ob die tatsächlich auch häufiger diese größere Temperaturtoleranz haben. Dass das ein Individuum trainieren kann, hat mich sehr überrascht, aber das ist möglich.
Also ich empfehle auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern dein demnächst erscheinendes Buch Lappen, die in Lappland wohnen. Für mich jetzt schon ein Bestseller.
Genau, eine eiskalte Reportage von unter 36,6 Grad.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.